Mehr als 90% der deutschen Unternehmen nehmen eine deutlich gestiegene Bürokratiebelastung wahr. Das hat das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn vor einiger Zeit ermittelt. Die Wirtschaft hat klare Vorstellungen darüber, wo Handlungsbedarf besteht. Ganz oben auf der Wunschliste stehen der Abbau von Dokumentationspflichten, die Beschleunigung von Antrags- und Genehmigungsverfahren sowie die Digitalisierung der Verwaltung. Auch die DIHK setzt sich für weniger Bürokratie ein. Wie das gehen kann, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge des DHPG-Podcasts Taxiert. Die Sommerpause ist vorbei. Ich freue mich, wieder heute hier mit meinem Kollegen Benno Lange zu sitzen. Mein Name ist Andreas Rode und wir haben wieder für Sie ein besonders interessantes Thema, was die deutsche Wirtschaft beschäftigt.
Hallo lieber Andreas, willkommen zurück aus dem Urlaub und schön, dass wir wieder einen neuen Podcast aufnehmen dürfen. Wir haben es gerade gesagt, die Urlaubszeit ist vorbei, wir sind alle hoffentlich gut erholt und genau in der richtigen Stimmung, über ein Thema zu sprechen, was, glaube ich, alle beschäftigt, insbesondere alle, die unternehmerisch in diesen Tagen unterwegs sind. Und das Thema heißt Bürokratie und ist Bürokratieabbau überhaupt möglich? Und wir wollen uns dem Thema nähern, einmal indem wir ein bisschen zurückschauen, Bürokratie, wo kommt das eigentlich her und was ist der ursprüngliche Sinn dahinter, aber auch wie sieht es heute in der Praxis aus, was ist aus dem Gedanken eigentlich geworden und vor allem auch nach vorne blicken, wie kommt man eigentlich aus dem aktuellen Zustand wieder raus, weil ich glaube, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, die Feststellung ist doch allenthalben da, es ist einfach im Moment zu viel und die spannende Frage lautet, wie kann man davon wieder etwas zurückschneiden? Und ja, Andreas, darüber wollen wir heute sprechen und mal wieder nicht alleine.
Ja, Gott sei Dank. Wir haben heute zum ersten Mal in unserer Podcast-Geschichte hier einen externen Gast außerhalb der DHPG. Und wir sind besonders froh, heute Dr. Hubertus Hille begrüßen zu können. Bei dem Thema ist es eben auch einfach wichtig, mal zu sehen, was die Kammerorganisation, also die Industrie- und Handelskammern, zu dem Thema sagen. Hubertus Hille ist Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Und deswegen herzlich willkommen, Hubertus.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Du bist schon sehr lange mit dem Thema Bürokratisierung und Bürokratieabbau beschäftigt. Magst du mit uns teilen, wie du zu dem Thema gekommen bist und wie es dich heute beschäftigt?
Ja, seitdem ich bei der IHK-Organisation bin, ist es ein ständiger Begleiter gewesen. Ich bin jetzt seit 2012 als Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn-Rhein-Sieg tätig. Aber mit dem Thema Bürokratieabbau habe ich mich das erste Mal 2006 beschäftigt, als ich zur Deutschen Industrie- und Handelskammer damals kam und für das Thema Bürokratieabbau dort auch verantwortlich zeichnete.
Ja, auch wenn das Thema heute ganz besonders drängend scheint, es ist ein uraltes Thema, hat man den Eindruck.
Ja, ich glaube, die Versuchung ist groß, sofort auf das Thema zu springen und über die Dinge zu sprechen, die die Unternehmen ganz aktuell am intensivsten beschäftigen. Aber vielleicht lohnt trotzdem nochmal einen Blick zurück, nämlich woher kommt das Thema Bürokratie eigentlich? Was ist der ursprüngliche Gedanke dahinter? Und Hubertus, wir hatten es gerade gesagt, du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Thema Bürokratie und hast da möglicherweise auch ein bisschen Historienforschung betrieben.
Genau, Historienforschung, insbesondere auch in Vorbereitung auf den heutigen Vormittag. Und ich habe mal recherchiert, eigentlich gibt es Bürokratie schon so lange, wie es Staatswesen gibt. Und natürlich gab es im Altertum auch Staatswesen, die auch bürokratisch waren. Also ich habe gefunden, dass schon im alten Rom sich die Menschen über Steuereintreiber beschwert haben. Wahrscheinlich nicht nur, weil sie Steuern bezahlen mussten, sondern weil sie auch irgendwelche etwas dokumentieren mussten. Aber der eigentliche Begriff Bürokratie entstand wohl in Frankreich im 18. Jahrhundert, Mitte des 18. Jahrhunderts, wo dieses Thema als Bürokratie und auch als Belastung der Menschen genutzt wurde. Aber auch in Deutschland oder man könnte präziser sagen in Preußen hat das Thema Bürokratie und Bürokratieabbau eine besondere Note. Es gibt ja Anfang des 19. Jahrhunderts die Reform vom Freiherrn von Stein, der ja diese wichtigen Reformen initiiert hat. Und er bezeichnete Beamte damals als besoldete Buchgelehrte, die interessenlose, ohne Eigentum seiende Büralisten seien. Und er sprach ihnen jeden Bezug zur gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Wirklichkeit ab. Ich denke, das hat sich etwas geändert, das kann man heute so nicht mehr sagen, aber zumindest wurde Bürokratie und diejenigen Beamten, die für Bürokratie häufig zuständig sind, auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts sehr kritisch gesehen im damaligen Preußen.
Ich glaube, das ist sowieso ja ein Phänomen, dass wir, wenn wir über Bürokratie sprechen, das immer tendenziell als negativ empfinden und es irgendwie doch gerade Bürokratie, sofort kommt Bürokratieabbau, also als wäre Bürokratie was Negatives, sehr negativ konnotiert. Aber es hat durchaus ja auch positive Seiten.
Ja, absolut. Also Bürokratie hat ja in erster Linie erst einmal eine Schutzfunktion. Es gibt ganz viele Schutzstandards, die durch bürokratische Normen definiert werden. Wir denken mal an den Brandschutz, an den Umweltschutz, an den Datenschutz, an den Arbeitsschutz, an den Verbraucherschutz und an viele weitere Schutzmechanismen, die letztendlich durch Bürokratie ja irgendwie reglementiert und definiert werden müssen. Und dieser Schutz der Menschen, der Gesellschaft ist natürlich etwas Gutes oder etwas Wichtiges. Bürokratie schafft auch Rechtssicherheit. Dinge, die niedergeschrieben sind, führen dazu, dass sozusagen Beliebigkeit nicht Einzug erhält, sondern dass klar ist, was man machen muss. Bürokratie schafft sogar in unserer Gesellschaft durchaus Wachstumsbranchen. Es gibt in der Wirtschaft eine ganze Reihe von Branchen, die von der Bürokratie letztendlich ja auch profitieren. Ich denke mal an die Steuerberater dieser Welt, an die Rechtsanwälte, an Zertifizierer, an Fördermittelberater, an Unternehmensberater. Viele von diesen Beratungsbranchen haben ja letztendlich einen Vorteil davon, dass der Staat teilweise kompliziert ist und ihre Beratungsdienstleistung benötigt wird. Also im Großen und Ganzen, denke ich, gibt es ganz viele positive Seiten auch der Bürokratie, aber die Frage ist immer, ob es nicht irgendwann einfach zu viel ist und dann das Dickicht undurchdringlich wird und die Menschen und die Unternehmen dann zu sehr darunter leiden.
Aber das möchte ich nochmal aufgreifen, auch Bürokratie als Standortfaktor durchaus. Also Deutschland als mehr oder weniger attraktiver Standortfaktor seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Das kommt ja nicht daher, wir haben schon drüber gesprochen, mehrmals in dieser Reihe, weil wir so ein besonders tolles Steuersystem haben, sondern einfach, weil wir an vielen Ecken eben tatsächlich Rechtssicherheit und auch Bürokratie und Verfahren bieten können.
Ja, absolut. Und ich glaube, wir fühlen uns durchaus angesprochen, Hubertus. Deswegen der Hinweis auf bestimmte Branchen ist ja vollkommen zutreffend. Wenn wir uns selber, Andreas, als Rechtsanwälte, Steuerberater, als Organe der Rechtspflege begreifen, dann bedeutet das eben auch, dass wir Normen brauchen, an denen wir uns orientieren und wo wir dafür sorgen sollen und sorgen können, dass eben diese Normen auch eingehalten werden und Unternehmen vor allen Dingen dabei helfen, sich in diesem Rechtsrahmen sicher zu bewegen. Und dafür braucht es eben auch ein aufgeschriebenes Konglomerat an Normen, das genau diesen Rahmen vorgibt.
Aber nachdem wir jetzt das hohe Lied der Bürokratie gesungen haben, wollen wir den Blick jetzt auch nochmal lenken auf die Herausforderungen, die wir an der Stelle haben. Und ich glaube, zusammengefasst ist die Aussage, es ist zu viel.
Es ist zu viel. Ich glaube auch, so mancher Berater und auch so mancher Steuerberater sagt, es ist zu viel geworden. Und das ist dann ja doch ein wichtiger Indikator, wenn selbst diejenigen, die davon profitieren, eigentlich sagen, es ist erdrückend, es ist für die Mandanten erdrückend, es ist vielleicht auch für einen selber mittlerweile als Berater dann schwierig, die Dinge noch zu überblicken, dann ist es einfach zu viel. Ja, ich denke, es ist ausufernd geworden. Ich unterhielt mich kürzlich mit Vertretern der Bankenbranche, die ihre Kunden regelmäßig befragen, was sind eigentlich die Themen, die euch am meisten Sorgen machen als Unternehmen? Und da wurde das Thema Bürokratiebelastung an Platz Nummer 1 angesprochen. Ja, also die Unternehmen hatten das Gefühl, dass ihnen einfach die Luft zum Atmen genommen wird durch diese sozusagen überbordende Bürokratiebelastung, die sie in allen möglichen Belangen beschäftigt. Und das ist ein Thema, auf das wir, denke ich, jetzt in diesem Podcast auch ein bisschen eingehen müssen, warum es eigentlich so viel geworden ist und wie man da kürzen und wieder abbauen kann.
Und ich glaube, es ist auch deswegen richtig, das Problem von oben zu betrachten, weil ja jede Einzelnorm, jede einzelne Berichtspflicht, jede einzelne Meldepflicht für sich betrachtet irgendwo einem sinnvollen Ziel dient. Aber die Masse und das Zusammenwirken dieser verschiedenen Maßnahmen, die auch in den letzten Jahren eingeführt worden sind, das ist eben das, was es zum Problem macht. Und deswegen muss man es, glaube ich, wirklich von oben betrachten, indem man mal drauf schaut, mit welchen Verpflichtungen insgesamt sind Unternehmen denn belastet und wo kann man da möglicherweise ein bisschen was zurückschneiden und ein bisschen darunter skalieren.
Die IHK Bonn vertritt die Interessen von, ich glaube, knapp 60.000 Unternehmen in der Region. Ihr sprecht mit sehr vielen da. Was drückt die Unternehmen denn gerade aktuell so an Themen? Was sind denn die Themen?
Ja, was sind die Themen? Also ganz vorne steht dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz als ein bürokratisches Monster, Das Gesetz hat ja einen sinnvollen Hintergrund. Es soll vermeiden, dass zum Beispiel Kinderarbeit oder ökologische Verwerfung in anderen Ländern entsteht und die dann in den Produkten, die auch auf dem europäischen oder deutschen Markt verkauft werden, letztendlich enthalten ist. Und das ist so häufig bei der Bürokratie. Der Zweck ist etwas Positives. Man will etwas Sinnvolles schaffen. Aber es wird auch häufig gesagt, der Zweck heiligt die Mittel. Und die Mittel sind eben die Bürokratie. Und dann entstehen sehr, sehr bürokratische Anforderungen an die Unternehmen, in der Nachweispflicht aufzuzeigen, dass die Lieferkette in ihrer gesamten Tiefe keine Kinderarbeit oder keine ökologischen Sündenfälle aufweist. Und dann wird zwar gesagt, naja, das gilt nur für die größeren Unternehmen, aber das ist ja nicht so, weil die größeren Unternehmen bedienen sich ja in der Lieferkette kleinerer Unternehmen und die kleineren Unternehmen müssen dann den größeren Unternehmen sehr wohl nachweisen, dass auch sie ihre Verpflichtungen zur Einhaltung und Überwachung der Lieferkette geleistet haben. Und so geht das dann eben über 10, 11, 12, manchmal bis zu 20 Vorlieferanten, die in dieser Lieferkette irgendwie eine Rolle spielen. Und das alles lückenlos dann nachzuweisen, ist dann eben doch eine sehr, sehr große Herausforderung. Insbesondere dann, wenn man in Länder geht, die in ihrem Rechtssystem nicht so aufgestellt sind wie Deutschland, wo die Dokumentationen nicht so ausgeprägt sind, dann wird das schwierig. Das ist so eines dieser großen Themen. Ein weiteres Thema ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Darüber hatten wir schon einen eigenen Podcast in aller Ausführlichkeit und in aller epischen Breite. Und auch da ist ja deutlich geworden, wie viel das eigentlich bedeutet für die Unternehmen und wann es das auch bedeutet für die Unternehmen.
Ja, und das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass vermutlich niemand ernsthaft die Legitimität der Zielsetzung anzweifelt und sagt, das ist natürlich richtig, dass Unternehmen einerseits nachhaltig wirtschaften und darüber auch Bericht erstatten. Aber es ist auch, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, was Unternehmer heute ärgert, nämlich dass der damit verbundene Aufwand für die Unternehmen von der Politik, aber eben auch von denjenigen, die es nachher kontrollieren, gefühlt jedenfalls systematisch unterschätzt wird. Das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, das wissen die Unternehmen, dass das auf sie zukommt. Die meisten sind ab 2025 davon betroffen, haben eine gewisse Vorlaufzeit, sind auch überwiegend in der Vorbereitung, aber der Aufwand, der damit verbunden ist, das wirklich umzusetzen, die bis zu 1000 Datenpunkte wirklich zusammenzutragen, um nachher einen prüffähigen und testierfähigen Bericht zu schaffen, ist einfach immens und überfordert ganz, ganz viele Unternehmen, selbst große mittelständische Unternehmen, die eigentlich in ihren administrativen Bereichen gut aufgestellt sind, die gute Systeme haben. Aber mit solchen Zusatzanforderungen, gerade wenn sie eher ausufernd sind, einfach überfordert werden. Und das in einer Zeit, die im Moment auch nicht dazu angetan ist, dass man sich mit ganz vielen Aktivitäten gerne beschäftigt, die eigentlich keine Wertschöpfung unmittelbar im Unternehmen bringen.
Ich möchte mal ein Beispiel bringen von einem Baumarkt. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer eines Baumarktes zu sprechen. Und er muss jetzt eben seine ganzen Kennzahlen zum Energieverbrauch zusammentragen und in einem Bericht aufschreiben, der dann Teil seines Jahresabschlusses wird. Und er sagte mir, das ist ein sehr aufwendiger Prozess, diese ganzen Kennzahlen überhaupt erstmal rauszusuchen, dann in das entsprechende Format zu bringen, dass das dann eben auch diesen Vorgaben entspricht. Er hat jetzt einen Berater beauftragt, der das für ihn macht. Kosten liegen für diesen einen Baumarkt jetzt bei 60.000 Euro. Ich glaube, damit kommt er noch relativ gut weg. Es gibt andere Unternehmen, die deutlich, deutlich mehr bezahlen müssen dafür. Und das geht dann bis in den 6- bis 7-stelligen Bereich teilweise rein, je nach Größe des Unternehmens. Und die Hypothese dieses Baumarktgeschäftsführers war, dass er sagte, dann habe ich das als Bericht erstellt, aber wen interessiert das eigentlich? Liest das einer durch? Also habe ich mal bei einer Bank angerufen und habe gesagt, was macht ihr eigentlich, wenn dann so ein Nachhaltigkeitsbericht erstellt wird? Was macht ihr damit? Und dann war die Antwort, ja, im Moment noch nicht viel. Noch müssen wir ja nicht so viel damit machen. Aber es wird kommen, dass wir uns diese Kennzahlen genau angucken müssen und das dann relevant ist auch für die Konditionen, Kreditkonditionen, die wir dem Kunden gewähren können. Das läuft ja unter dem Stichwort der sogenannten Taxonomie in Europa, dass also die Klimaorientierung eines Unternehmens letztendlich sich dann auch in den Kreditkonditionen niederschlagen wird. Und das bietet natürlich schon einigen Sprengstoff, möchte ich mal sagen, auch für Unternehmen, die vielleicht jetzt noch nicht so weit sind mit ihrer Klimaneutralität, dann möglicherweise schlechtere Kreditkonditionen zu bekommen. Das mal als Beispiel. Aber das ist ja schon da wieder das Materielle. Wir waren jetzt erstmal bei dem Punkt, überhaupt diese Kennzahlen zusammenzubringen.
Ja, aber es ist insofern nochmal ein sehr gutes Beispiel, weil spätestens da wird es natürlich schwierig, wenn man noch nicht mal glaubwürdig vermitteln kann, dass der mit dieser Maßnahme verbundene Zweck überhaupt erreicht wird. Du hast das Beispiel gebracht, die Banken sind eigentlich noch gar nicht so weit, dass sie aus den Nachhaltigkeitsberichten tatsächlich Ergebnisse für ihre internen Ratings ermitteln können. Das wird irgendwann so kommen. Aber wir sehen es ja auch an anderer Stelle. Das Thema bietet ganz viel Raum für Anekdoten. Wir haben uns im steuerlichen Bereich vor vielen Jahren mit der Einführung von elektronischen Bilanzen, E-Bilanzen beschäftigt. Die Idee war sozusagen, dass die Unternehmen ihren Beitrag dazu leisten, dass das ganze Besteuerungsverfahren digitalisiert wird, medienbruchfrei, dass Dinge übermittelt werden an die Finanzverwaltung, die auch dort elektronisch ausgewertet werden können. Das Ganze hat einen immensen Aufwand auf Unternehmensebene verursacht und auch die Berater waren damit gut beschäftigt. Mit dem Erfolg, dass wir auch heute noch, das Ganze ist deutlich mehr als 10 Jahre her, im Veranlagungsverfahren, in Betriebsprüfungen erleben, dass die Finanzverwaltung diese E-Bilanzen noch nicht mal zur Kenntnis nimmt, geschweige denn daraus irgendwelche Konsequenzen ableitet, Auswertungen tätigt, sondern auch heute noch Jahresabschlüsse, Bilanzen in Papierform angefordert werden und ausgedruckt werden, damit Betriebsprüfer und Veranlagungsbeamte ihre Arbeit machen können. Und da wird es dann wirklich schwierig, wenn das, was dem Unternehmer ursprünglich mal als Zweck verkauft worden ist, letztlich gar nicht umgesetzt wird und man das Gefühl hat, hier ist wirklich Bürokratie zum Teil auch zum Selbstzweck geschaffen worden und nicht um einem übergeordneten Ziel zu dienen.
Und wenn ich noch eine Sache dazu ergänzen darf, letztendlich entsteht Bürokratie ja auch, indem man Dinge doppelt macht, doppelt gemoppelt macht. Wir haben eigentlich einen sehr guten Marktmechanismus, um den Ausstoß von CO2 zu begrenzen. Und das ist die Bepreisung von CO2. Das ist ein sehr sinnvolles Marktinstrument über den CO2-Preis. Verteuere ich den Ausstoß von CO2 und schaffe dadurch Anreize für Unternehmen, in moderne Technologien zu investieren, damit weniger CO2 ausgestoßen wird. Warum ich neben diesem sehr sinnvollen Marktmechanismus noch einen zweiten Mechanismus daneben setzen muss, der dann Taxonomie heißt und der dann auch zusätzlich noch zu den CO2-Sündern einen teureren Kredit letztendlich bewirkt, das verstehe ich nicht. Warum braucht man einen zweiten Mechanismus neben einem anderen sehr sinnvoll arbeitenden Mechanismus? Und das auch schafft doch letztlich unnötige Bürokratie.
Bin ich völlig sofort bei dir. Bei CO2 ist es, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel, dass es auch anders funktioniert. Bei vielen anderen ESG-Themen ist es eben schwieriger. Ne? Kinderarbeit, alle sozialen Themen, alle Governance-Themen sind einfach schwieriger, so über einen Marktpreis in den Griff zu bekommen. Aber ich glaube, wir reden genau über dieses grundsätzliche Thema, inwieweit darf ein berechtigtes Recht, ein Schutz von irgendeinem Rechtsgut, inwieweit darf der Staat hier sagen, das setzen wir jetzt um und greifen auch in Marktmechanismen ein. Ich glaube, das ist die grundsätzliche Frage, die wir an vielen Ecken zurzeit in unserer Gesellschaft auch haben. Ich möchte nochmal zurückkommen auf eine Besonderheit. Das Thema, über das wir auch schon einen Podcast gemacht haben, nämlich die E-Rechnung, scheint mir so ein bisschen aus dem Rahmen zu fallen, weil es eben gerade nicht dem Schutz eines bestimmten Rechtsgutes dient, sondern eigentlich der Standardisierung von Entwicklungen, die wir alle brauchen, die wir alle sehen auch in der Praxis und die eben auch hier, glaube ich, dadurch einen Push bekommt, dass wir jetzt an der Stelle eben auch von staatlicher Seite den Trigger bekommen, das schnellstmöglich umzusetzen.
Ja, sehe ich genauso wie du, Andreas, und habe da sehr die Hoffnung, dass die E-Rechnung nicht ein ähnliches Schicksal erleidet wie die E-Bilanz, dass tatsächlich auch hier alle Beteiligten das als Chance nutzen, bestimmte Verfahren zu standardisieren und zu digitalisieren. Wenn man das so denkt, hat zumindest die E-Rechnung auch das Potenzial, auch wirklich Abläufe zwischen den Unternehmen und zwischen Unternehmen und Finanzverwaltung effizienter zu gestalten. Also das bietet uns vielleicht die Chance, aber nach vorne zu schauen. Wir wollen ja einerseits feststellen, was ist im Status quo, wie sieht es heute aus? Stichwort, es ist zu viel. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber wir hatten ja auch gesagt, wir wollen nach vorne schauen und mal gemeinsam überlegen und mal die Ideen zusammentragen, die es vielleicht schon gibt, um davon ein bisschen etwas zurückzuschneiden und Bürokratie auch abzubauen, so dass Unternehmen und Unternehmer wieder anders auf das Thema schauen und auch mit mehr Akzeptanz. Und da können wir uns vielleicht mal anschauen, auch was die DIHK-Organisation dazu schon zu Papier gebracht hat. Ich glaube, es gibt ein Eckpunktepapier von euch. Magst du das mal so skizzieren, was dort im Wesentlichen Inhalt ist?
Ja, die Deutsche Industrie- und Handelskammer ist eigentlich schon, seitdem ich sie kenne, an diesem Thema Bürokratieabbau dran, hat ein eigenes Referat dazu, welches das Thema ständig begleitet und tut sich damit hervor. Ich selber habe es in den Jahren zwischen 2006 und 2008 zweimal gemacht, viele Bürokratieabbauvorschläge zu Papier zu bringen und der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag vorzulegen, mit Ideen und Gedanken. Und so gibt es auch jetzt wieder ein DIHK-Eckpunktepapier, welches Bürokratieabbauvorschläge über die Industrie- und Handelskammern und die Unternehmen sammelt. Konkret läuft das so ab, dass wir dann beispielsweise auf unsere Mitglieder, auf unsere Ausschussmitglieder, auf unsere Vollversammlungsmitglieder zugehen und sagen, welche Themen nerven euch besonders und welche haltet ihr für besonders obsolet und überflüssig? Und das sammeln wir dann, schicken es an die Deutsche Industrie- und Handelskammer, die es ihrerseits verdichtet, veredelt und dann ein, möchte ich sagen, buntes Schleifchen drum macht, um es als Geschenk der Bundesregierung und den entsprechenden Ministerien vorzulegen. Manchmal werden einige dieser Punkte auch aufgegriffen, auf Landes- wie auf Bundesebene. Es gab hier im Land Nordrhein-Westfalen in der vormaligen Landesregierung, glaube ich, zwei Entfesselungspakete, so nannten sie sich, wo dann auch einige der Vorschläge aus der IHK-Organisation aufgegriffen wurden. Aber das Problem ist natürlich, da wird an kleinen Schräubchen hier und da mal was gedreht, da wird das eine oder das andere mal vereinfacht und dann kommen aber wieder diese großen Klöpse wie dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, die Nachhaltigkeitsberichtserstattung, die Datenschutzgrundverordnung, die Produktsicherheitsverordnung, die Arbeitszeiterfassung nach geänderter Rechtsprechung. Das sind dann alles die dicken Klöpse, die dann plötzlich wieder obendrauf gesattelt werden, sodass am Ende für die Unternehmen eigentlich wenig Entlastung fühlbar ankommt. Ja, so läuft das üblicherweise in der IHK-Organisation ab und wir geben trotzdem die Hoffnung nicht auf, dass wir noch erfolgreicher werden können damit.
Gibt es denn zumindest kleine Erfolge? Du hattest die Initiativen auf Landesebene erwähnt, Hubertus. Ist auf Bundesebene da auch etwas in Sicht, was vielleicht zumindest etwas Linderung verschaffen könnte?
Ja, auf Bundesebene wurde jetzt über die Wachstumsinitiative gesprochen von der Bundesregierung. Und da wird unter anderem damit geworben, dass man die Bürokratieabbauvorschläge von Verbänden und Kammern aufgreifen möchte und sich damit auseinandersetzen möchte. Also immerhin das Bekenntnis ist schon mal da. Es gibt ein Bürokratieentlastungsgesetz Römisch 4, welches bald kommen soll. Unter anderem soll auf das Schriftformerfordernis im Arbeitsrecht verzichtet werden und das Datenschutzrecht soll sich auf bestimmte Branchen nur konzentrieren. Auch bei den Aufbewahrungspflichten soll einiges gelockert werden. So soll zum Beispiel sollen die Meldepflichten in Hotels für deutsche Staatsbürger abgeschafft werden, ne? Dieser Zettel, den man immer an der Rezeption ausfüllen soll und der auch sicherlich uns alle zwar nur wenige Minuten Zeit kostet, aber das sind ja wenige Minuten mal viele tausend Gäste plus Aufbewahrungspflichten. Also insofern ist das schon, denke ich, eine gute Entlastung für die Hotels dieser Welt, die dann da weniger Bürokratieaufwand haben.
Ja, das sind, glaube ich, wichtige Schritte und du hattest es eben gesagt, Hubertus, da gibt es durchaus Schritte in die richtige Richtung, in Richtung Bürokratieabbau, aber gleichzeitig ist bei vielen das Gefühl vorhanden, dass nach ein oder zwei Schritten nach vorne eben auch ein großer Schritt zurück passiert. Und ich glaube, in dem Zusammenhang müssen wir auch über Europa sprechen, denn viele der wirklich einschneidenden Initiativen, die Stichworte sind alle genannt worden, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, Nachhaltigkeit, Datenschutz, Grundverordnung, kommen letztlich aus europäischen Richtlinien. Und das sind wirklich ganz, ganz dicke Bretter, die die Unternehmen zu bohren haben, die sich damit zu beschäftigen haben. Also ich glaube, Andreas Hubertus, wir müssen auch über Europa sprechen.
Absolut. Es gibt Untersuchungen, dass ca. 60% der Bürokratie aus der Europäischen Union letztendlich resultiert. Und dass Europa selber ein großer Treiber von Bürokratie ist. Ich habe ein Interview mit unserem Finanzminister Lindner im Kopf, wo er sich sehr stark über ausufernde Bürokratie made in Europe, made in Brussels beschwert und das auch als ein Grundübel bezeichnet. Benutzt, glaube ich, eine etwas andere Formulierung, aber von der Botschaft kommt das genauso rüber. Dann stellt sich natürlich immer die Frage, ob die nationalen Regierungen dann die Bürokratie, die aus Europa kommt, nochmal insofern veredeln. Man nennt das dann im Sprachgebrauch Goldplating, also vergolden. Gemeint ist damit, dass nochmal weitere Bürokratie durch die nationalen Regierungen draufgesattelt wird auf das, was letztendlich aus Europa schon kommt. Und da kann ich von einer Untersuchung der Prognos AG und des Zentrums für europäische Politik aus 2023 berichten, wo mal geguckt wurde, wie hoch die Bürokratiebelastung für mittelständische Unternehmen durch das EU-Recht in vier unterschiedlichen EU-Ländern, Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich ist. Letztendlich konnte da dieses Thema des Goldplatings, des Draufsattelns nicht nachgewiesen werden, dass das in Deutschland besonders hoch sei. Aber man konnte aus der Studie eben auch letztendlich herausziehen, dass viel Bürokratie auch im Vollzug entsteht. Also wie die Bürokratie dann letztendlich umgesetzt wird. Die deutschen Verwaltungsbeamten im Vollzug sind möglicherweise deutlich genauer als in anderen europäischen Ländern, sodass da auch gefühlt sehr viel Bürokratie entsteht. Eine zweite Botschaft dieser Studie ist, dass die Digitalisierung eine entscheidende Rolle spielt in der Vermeidung von Bürokratie. Also digital ist nicht eben gleich digital. Es gibt digitale Lösungen, die sehr bürokratiearm sind und zu einer wirklichen Entlastung der Nutzer führen. Und es gibt digitale Lösungen, die sind eben überhaupt nicht bürokratiearm. Und diese Differenzierung wurde dort sehr schön herausgearbeitet. Und die Informationsbeschaffungskosten sind ein zentraler Kostentreiber. Also diese Information erst einmal zu beschaffen, damit ich sie dann in irgendwelche, von mir aus auch gerne digitalen Instrumente einpflegen kann. das ist eben eigentlich das, was ganz besonders teuer ist.
Ich möchte hier doch nochmal auch reingrätschen und doch nochmal auch eine Lanze für die Europäische Union brechen. Es klang jetzt gerade so, als wäre das das Grundübel, dass wir hier an der Stelle sehr viel Bürokratie schaffen etc. Vom Grundgedanken her hilft das natürlich auch, weil es Bürokratie abbaut. Wenn man sich vorstellt, wir haben im internationalen Warenverkehr keine Zollvorschriften mehr innerhalb der EU. Wir haben keine Zulassungsverfahren mehr in über 20 Mitgliedstaaten, sondern eben nur einmal, ein Produkt, was einmal in den Markt eingeführt worden ist, darf eben überall eingeführt werden etc. Nur das Thema ist eben genau das gleiche, wie wir auch heute eingestiegen sind. Wir haben in den letzten Jahren einfach zu viel gesehen an der Stelle.
Ich bin total bei dir, Andreas. Ich glaube halt, dass es vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht ist, wenn dann die nationale Politik auf Brüssel verweist und sagt, der Großteil der bürokratischen Auflagen kommt aus Brüssel. Denn wir wissen alle, wie die europäischen Gremien funktionieren. Da gibt es ja nicht nur die Europäische Kommission, da gibt es nicht nur das Europäische Parlament, sondern es gibt eben auch den Ministerrat, der Einfluss nimmt auf das Entstehen bestimmter Richtlinien. Also ich glaube schon, dass man das Thema gesamtheitlich betrachten muss, nämlich europäisch und national. Und da sind mir persönlich die nationalen Mechanismen, die da greifen, Stichwort Normenkontrollrat oder auch diese Regelung One In, One Out, das heißt, es muss im Grunde genommen für eine neu geschaffene Verpflichtung eine bisher bestehende rausfallen, ehrlicherweise zu wenig ambitioniert, weil ja beispielsweise die europäischen Vorgaben, so ist zumindest mein Verständnis, dieser Regel One In, One Out nicht genügen müssen. Das soll wohl nur für die nationalen Vorschriften gelten. Und alles, was Umsetzung europäischer Richtlinie ist, kommt eben obendrauf und zieht nicht die Notwendigkeit nach sich, den bestehenden Katalog nochmal zu durchforsten und Dinge auch mal auf den Prüfstand zu stellen. Da würde ich mir einfach etwas mehr Gesamtsicht wünschen und etwas mehr Ehrgeiz, auch insgesamt die Bürokratie nicht größer werden zu lassen. Dass man bestimmte Dinge auf die europäische Ebene verlagert und europaweit einheitlich regelt, ist, glaube ich, in vielen Dingen sehr sinnvoll. Aber es darf eben nicht noch auf den ohnehin schon großen Berg der nationalen Berichtspflichten obendrauf kommen, sondern es muss dann eben sich verlagern.
Ja, genau. Es gibt ja zwei Mechanismen von entstehender Bürokratie aus Made in Europe. Das ist zum einen die Verordnung, die dann, glaube ich, unmittelbar in den nationalen Mitgliedstaaten gilt. Und dann gibt es die Richtlinie, die letztendlich in nationales Recht nochmal umgewandelt werden muss. Und diese Richtlinie ist immer eine Chance dafür, in Anführungsstrichen eine Chance, es nochmal anders zu handhaben, nochmal anspruchsvoller zu handhaben. Also insofern, ich bin jetzt kein Europa-Experte, vielleicht müssten wir mehr Verordnungen und weniger Richtlinien haben, weil dann hätten wir sozusagen direkt geltendes EU-Recht in den einzelnen Mitgliedstaaten, genauso wie es in Brüssel erdacht wird.
Und dann auch gleichmäßig in allen Mitgliedstaaten.
Ja, aber vom Grundsatz möchte ich auch, Andreas, dir nochmal recht geben. Europa ist vom Grundgedanken her eigentlich auch ein Mechanismus, der Bürokratie vermeiden soll, dass wir eben weg von 27 Einzelregelungen kommen und hin zu einer einheitlichen Regelung. Das ist ja erstmal etwas sehr Positives.
Hubertus, du hast dich schon sehr, sehr lange mit diesem Thema beruflich beschäftigt. Warum wird es nicht besser? Warum kriegen wir es nicht in den Griff? Warum scheitern gut gemeinte Ansätze?
Ja, erstens, weil immer wieder neue Bürokratie entsteht. Also ich hatte vorhin auch schon mal gesagt, hier und da schraubt man ein bisschen was weg, schneidet das Unkraut zurück, aber dann kommen eben, der Zweck heiligt die Mittel, immer wieder neue Gedanken und Ideen, die umgesetzt werden sollen, die letztendlich in ihrer Ausprägung sehr intensiv sind. Ich mache mal ein Beispiel von dem, was jetzt beispielsweise wieder in der Pipeline ist. Da gibt es eine Green Claims Richtlinie der EU. Sie ist noch nicht verabschiedet. Das Ziel dieser Richtlinie ist es, dass Greenwashing, also das irreführende Werben, man sei ökologisch wertvoll als Unternehmen, dieses Greenwashing soll vermieden werden. Als angedachte Maßnahme wird da ins Feld geführt, dass eine behördliche Vorabgenehmigung bei umweltbezogenen Aussagen von Unternehmen eingeholt werden soll. Also man muss sich das vorstellen, ein Unternehmen plant eine Werbekampagne und hat unter anderem umweltbezogene Aussagen da drin. Und dann, so sieht das diese Richtlinie im Moment in ihrem Entwurf vor, soll es eine behördliche Vorabgenehmigung geben. Das wäre ein Wahnsinn und wahrscheinlich auch gar nicht notwendig. Also da seid ihr vielleicht mehr die Experten drin, ob so etwas überhaupt nach in deutschem Recht nicht ohnehin schon durch andere Gesetze geregelt ist.
Also ich glaube, das deutsche Wettbewerbsrecht wäre auch ein guter Hebel, um das, um gegen wirklich Missbräuche an der Stelle, um Falschinformationen durch Unternehmen in den Griff zu bekommen.
Jetzt haben wir ganz viel, glaube ich, auch berechtigte Kritik geübt. Wie kann man es denn besser machen? Was kann man besser machen? Wie sind da eure Gedanken als DHK-Organisation, unsere Gedanken hier am Tisch? Was gibt es für Überlegungen?
Also ich glaube, sehr viel liegt in der Frage der Digitalisierung. Wir müssen dazu kommen, dass wir unsere digitalen Instrumente besser miteinander verknüpfen und vernetzen. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. als wir im Rahmen der Grundsteuerreform Angaben zu den Grundstücken machen mussten. Ich als Privatperson kriegte von staatlicher Stelle einen Brief zugeschickt mit dem Bodenrichtwert, so wie er für das Grundstück, welches ich mit dem Haus, was wir bewohnen, so wie dieser Bodenrichtwert halt gilt. Und in diesem Brief stand drin, übertragen Sie diesen Wert bitte in ein staatliches Portal, damit dann die richtigen Werte eingetragen sind. Also dass Stelle A und Stelle B nicht miteinander kommunizieren können und die Werte direkt übertragen werden, ist letztendlich nicht tragbar, das geht nicht. Die digitalen Systeme müssen miteinander sprechen können und dann müssen auch nicht Menschen oder Unternehmen letztendlich administrative Prozesse anstoßen.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich rede gerade ganz viel mit Mandanten, die mich fragen, warum denn dieser Wert nicht auch für Zwecke des Schenkungs- und Erbschaftssteuerrechts zur Anwendung käme, warum der Staat jetzt nochmal ein anderes Bewertungsverfahren aufsetzt, um die gleiche Immobilie zu bewerten und zwar anders.
Auch das eine durchaus berechtigte Frage, nicht, dass man das nicht einfacher gestalten kann. Ich höre, dass, was die IT-Infrastrukturen anbelangt, eben durch die kommunale Selbstverwaltung im Prinzip die Kommunen selber entscheiden können, welche IT sie beschaffen und wie sie orchestriert und organisiert ist. Aber das schafft natürlich immer wieder Schnittstellenproblematiken zu anderen IT-Strukturen in anderen staatlichen Ebenen. Also hier, das sagt übrigens auch der Nationale Normenkontrollrat mit Sitz in Berlin, hier ein stärkeres Durchgriffsrecht des sogenannten IT-Planungsrates zu schaffen, der dann die IT-Infrastrukturen in den Kommunen und den anderen Gebietskörperschaften regelt, das wäre, glaube ich, sehr hilfreich und würde ganz, ganz viele dieser Schnittstellenprobleme, die wir im Moment haben, abbauen helfen.
Ja, und ich würde noch einen anderen Aspekt ins Spiel bringen. Der hat etwas zu tun mit den Kosten der Bürokratie. Das haben wir auch heute schon angesprochen. Wenn man sich die Gesetzgebungsverfahren anschaut, dann ist ja inzwischen, und das mag auch ein Verdienst des Normenkontrollrates sein, das Thema Erfüllungsaufwand auch immer adressiert. Das heißt, jedes Gesetzgebungsverfahren muss sich mit der Frage beschäftigen, welchen Erfüllungsaufwand auf Seiten der Wirtschaft, der Bürger und der Verwaltung verursacht dieses Gesetz. Mein Eindruck ist, dass das unterschiedlich ernst genommen wird. Also ich bin mir nicht sicher, ob immer der von dir eben zitierte Geschäftsführer der Baumarktkette wirklich mal befragt wird, wie viel Kosten verursacht denn die Nachhaltigkeitsberichterstattung bei ihm im Unternehmen. Das sind doch teilweise sehr, sehr pauschale Schätzungen, von denen ich den Eindruck habe, es sind auch zum Teil systematisch zu niedrige Schätzungen. Ein ganz konkretes aktuelles Beispiel, es liegt gerade vor, der Referentenentwurf für ein Jahressteuergesetz 2024, Römisch 2. Das erste ist noch nicht verabschiedet, da gibt es das zweite schon im Entwurf. Und da kommt auf einmal wieder aus der Kiste die sogenannte Meldepflicht für nationale Steuergestaltung. Ein Thema, mit dem wir uns schon im Rahmen des Wachstumschancengesetzes beschäftigt haben und was wir eigentlich dort geglaubt haben, beerdigt zu haben. Das kommt jetzt wieder. Das allein ist schon ein Ärgernis und es kommt vor allen Dingen wieder mit einer Aussage, das würde die Unternehmen pro Jahr 4 Millionen Euro kosten, was aber überhaupt kein Problem ist, weil auf der anderen Seite die Verpflichtungen für gemeinnützige Körperschaften zur zeitnahen Mittelverwendung abgeschafft wird und das spart mal über 93 Millionen jedes Jahr ein. Das heißt, netto profitieren die Unternehmen sogar davon und man hat sogar noch Entlastungsvolumen durch dieses Gesetz, das an anderer Stelle wieder genutzt werden kann, um mehr Bürokratie aufzubauen. Das scheint mir einfach vollkommen absurd. Da weiß ich nicht, wo diese Zahlen herkommen. Sie scheinen mir jedenfalls alles andere als realistisch. Und wenn das irgendwo auch noch statistisch erhoben und zusammengetragen wird, führt das eben auch zu einem völlig verzerrten Bild, das gar nicht mehr dazu passt, zu dem, was die Unternehmer in ihrer Lebenswirklichkeit wahrnehmen. Und das hat dann sicherlich auch ein bisschen was von Entfremdung zwischen staatlichen Organisationen und Unternehmern, wo dann doch teilweise der Eindruck entsteht, unsere Belange werden hier gar nicht ernst genommen. Das wird alles runtergespielt und was wirklich an Belastung für die Unternehmen damit verbunden ist, das findet gar keinen Einklang oder gar keinen Eingang in die Gesetzgebungsvorhaben.
Also dem stimme ich zu und ich habe auch kürzlich mal ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Nationalen Normenkontrollrates geführt, der auch sagte, da wünsche er sich mehr Praxisorientierung derjenigen, die die Gesetze in dem, was sie dann bewirken an Bürokratie, quantifizieren sollen. Dass die beispielsweise mal in den unternehmerischen Alltag mal eintauchen können und mal gucken können, was das eigentlich macht. Aber auf der anderen Seite muss man und möchte ich gerne eine ZDW-Studie jetzt aus Mai 2024 zitieren, die im Auftrag der Familienunternehmer abgegeben wurde. Und da ging es um das System der Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation in Deutschland im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern, wo dem deutschen System eine ganz gute, ich sag mal, Note bei der Gesetzesfolgenabschätzung gegeben wurde. Also man scheint sich recht intensiv mit dieser Frage, was macht ein Gesetz eigentlich oder was verursacht ein Gesetz an bürokratischen Folgen, das scheint man in Deutschland relativ gut zu machen im Vergleich zu anderen Ländern.
Gibt es auch Dinge aus deiner Sicht, Hubertus, die Unternehmen selbst in der Hand haben, wo sie nicht auf Politik und Gesetzgeber warten müssen?
Oh ja, da gibt es viele. Ich selber habe mal für einen großen Konzern gearbeitet. Das war meine erste berufliche Tätigkeit, nachdem ich mit Universität und Promotion fertig war. Und kann also aus der Erfahrung, die ich dort gesammelt habe, nur sagen, große Unternehmen, mittlere Unternehmen wahrscheinlich auch, sind bisweilen auch nicht viel besser als der Staat. Dort wird auch sehr viel Bürokratie, also unternehmensinterne Bürokratie aufgebaut. Letztendlich, glaube ich, entsteht das immer dann, wenn irgendwelche großen Verwaltungsorganisationen, und die gibt es natürlich auch in Unternehmen, wenn die eben alles genau wissen wollen und vielleicht auch so ein bisschen dieses Misstrauen gegenüber den anderen mitklingt. Unternehmen neigen dann dazu, Benchmarks zu erstellen. Dann wird Filiale A mit Filiale B verglichen und da müssen also unzählige Informationen aus den unterschiedlichen Filialen zugeliefert werden, damit man dann in etwa einschätzen kann in der Firmenzentrale, wo jetzt die Benchmarks liegen und an was man sich orientieren soll und wie produktiv die einzelnen Filialen sind und wie die Kostenstrukturen sind und so weiter. Auch das ist alles vom Grundsatz her sinnvoll, aber auch da gilt der Spruch, der Zweck heiligt die Mittel. Auch da findet teilweise zu viel statt. Also ich kann mich aus dieser Beschäftigung nach meinem Studium erinnern, dass in den Kostenstrukturen dann sogar abgefragt wurde, wie viel lagiges Klopapier in den einzelnen Filialen. Es ist kein Scherz, das war wirklich der Fall, wie viel lagiges Klopapier letztendlich angeschafft wurde, um da einen Vergleich herzustellen. Und das ist natürlich auch ein Wahnsinn, der da entsteht. Oder wenn man mal in den Einzelhandel guckt, da gibt es Warenhausketten, die müssen natürlich ganz genau das Kundenverhalten erfassen und dann eben auch auswerten. Damit zieht man dann wieder den Vergleich auf andere Filialen und guckt dann, wie es da läuft. Also vom Grundsatz her möchte ich die Grundaussage gelten lassen, auch die Unternehmen sind zum Teil für unternehmensgemachte interne Bürokratie deutlich mitverantwortlich und müssen aufpassen, dass da zusätzlich zu der staatlichen Bürokratie nicht noch eigenes hinzukommt. Ein weiterer Gedanke, den ich auch schon mal an anderer Stelle vorgetragen habe, ist, dass man versucht, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Was meine ich damit? Damit ist gemeint, dass man möglicherweise in Ministerien, großen staatlichen Verwaltungen, einen Bürokratiebeauftragten einrichtet. Also eine Person, deren ausschließlicher Job es ist, Bürokratie, die in den einzelnen Verwaltungen da entsteht, abzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Personen nicht besonders beliebt im eigenen Hause sind, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass sie einen wertvollen Beitrag dazu leisten könnten. So ähnlich wie Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte, die ja in unseren Häusern auch alle implementiert sind und am Ende doch letztendlich irgendetwas bewirken. Also ich denke, solche Beauftragte erfüllen eine wichtige Funktion und machen die Organisation auch besser so. Und jetzt ein Bürokratieabbaubeauftragter hätte dann wirklich die alleinige Aufgabe, Bürokratie zu vermeiden bzw. abzubauen und Vorschläge zu unterbreiten. Das wäre vielleicht noch eine weitere Idee.
Absolut sinnvoller Vorschlag. Und ich glaube, wir nehmen ja auch wahr, dass die Behörden und Verwaltungen selber zum Teil nicht hinterherkommen mit der Bewältigung der Aufgaben, selber nicht ausreichend Personal finden. Und von daher ist der Bürokratiebeauftragte vielleicht gar nicht so unbeliebt, wie wir es jetzt erst beim ersten Schritt vermuten würden.
Ja, ich glaube, da haben wir heute einen riesen Rundumschlag zu dem Thema gemacht. Mit sehr vielen Details auch, aber mit auch dem Versuch, mal den Blick auf das große Ganze zu werfen und sagen, wo kommt das eigentlich her und was kann man besser machen? Benno, was nimmst du mit?
Ja, ich glaube, wir haben die Zeit gut genutzt, um einerseits mal den Status quo festzustellen. Und ich glaube, es scheitert nicht an der Erkenntnis, und die lässt sich ganz gut in dem Satz zusammenfassen, es ist einfach zu viel geworden. Ich habe aber auch ganz viele Ansatzpunkte mitgenommen, wie man es besser machen kann und wie man es tatsächlich etwas reduzieren kann. Ich glaube, es bedarf dort einfach mehr Mut, mehr Ambition, den Bürokratieabbau wirklich anzugehen. Und so Regelungen wie One-In, One-Out scheinen mir dazu wenig ambitioniert. Denn dann machen wir nichts anderes, als den Status quo zu halten und nicht wirklich zurückzubauen. Ich glaube, dass wir wirklich auch von politischer und staatlicher Stelle, aber eben auch von unternehmerischer Seite mehr Mut brauchen, auch Dinge vielleicht mal nicht zu regulieren. Es gibt viele Dinge, die müssen reguliert werden, da haben wir drüber gesprochen. Aber die Luft zum Atmen ist nicht nur für den Unternehmer wichtig, sondern, glaube ich, auch innerhalb der Unternehmensorganisation für die einzelnen Verantwortlichen, dass sie eben auch noch unternehmerisch wirken können und ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen und auch die Zeit und die Muße haben, Dinge weiterzuentwickeln, ohne den ganzen Tag auf Berichtspflichten und Reportings achten zu müssen. Andreas, wie ist es bei dir?
Ich möchte vielleicht zwei Aspekte nochmal rausgreifen. Zum einen die positive Seite von Bürokratie. Bürokratie schafft eben Rechtssicherheit. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch insgesamt für den Standort, auch für die Europäische Union etc., für jedes Unternehmen. Und auf der anderen Seite, das, was Hubertus gerade gesagt hat, Bürokratie entsteht eben dadurch, dass jemand misstrauisch ist und das Misstrauen besteht. Und das gilt beim Unternehmen, das gilt aber eben, glaube ich, auch bei der Regelungswut vom Staat und von der Europäischen Union ein Stück weit. Und ich möchte einfach, glaube ich, dafür werben, dass man mehr Vertrauen hat in den Markt und auch in Mechanismen, die eben anders funktionieren als durch überbordende Bürokratie.
Ja, in diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank an dich, lieber Hubertus, dass du uns mitgenommen hast, dass du uns auch nochmal einen Einblick gegeben hast, jenseits der Beraterperspektive, die wir ja auch, wie du es eingangs gesagt hast, nicht unerheblich von Bürokratie profitieren. Das ist Teil unseres Jobs. Aber ich glaube, nochmal den Blick aus der Unternehmensperspektive. Wie sehen die betroffenen Unternehmen das Thema? War sehr, sehr hilfreich. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht und vielen Dank auch an euch.
Und damit, lieber Andreas, sind wir auch mit der heutigen Folge schon wieder am Ende angelangt. Wir dürfen uns bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Weitere Informationen zum Thema der heutigen Folge finden Sie auch in den Shownotes. Und wenn Sie uns ein Feedback geben möchten, Themen haben, die wir gerne in einem weiteren Podcast behandeln sollen, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an taxiert@dhpg.de. Und dann freuen wir uns gemeinsam schon auf die nächste Folge, in der wir worüber sprechen, Andreas?
In der nächsten Folge werden wir reden über Fragen rund um den Unternehmenskauf und Verkauf.
Auch sehr spannend und ich freue mich schon drauf und darf mich nochmals bei euch und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.